Audio Now.
Dadurch, dass wir uns getraut haben, jetzt diese Bundesregierung zu verklagen, damals als Familie, mit diesen beiden anderen landwirtschaftlichen Familien, hat damals hier so einen unglaublichen Prozess in Gang gesetzt.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, heute mit Silke Baxen, ganz aus dem Norden, also viel weiter nördlich geht es nicht mehr, nämlich Silke, du sitzt auf der Insel Pellworm und ich stelle dich gleich auch vor, aber ich würde gerne starten mit deinem schönsten Walderlebnis, was auf Pellworm ja gar nicht so einfach ist, aber es kann ja auch woanders stattgefunden haben.
Ja, genau. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein schönstes Walderlebnis, das ist echt schwierig auf Pellworm, weil es sehr, sehr wenig Bäume, geschweige denn Wald gibt. Aber eigentlich sind das, wenn ich ehrlich bin, zwei Erlebnisse. Einmal als Kind, ich komme aus dem Ruhrgebiet, aus Dortmund. Da kann ich mich erinnern, ich komme aus sozusagen einem der östlichsten Vororte. Und da hatte ich als Kind sehr viele schöne Walderlebnisse. Das war für mich immer ein totaler Rückzugsraum. Und kann mich erinnern, dass ich da in ganz vielen Baumhöhlen immer versucht habe, eine glückliche Kindheit zu haben. Und mein zweites schönstes Walderlebnis war nicht auf diesem Kontinent, sondern in Nordamerika, in Maine, im Baxter State Park. Da ist es wirklich unglaublich beeindruckend, den Indian Summer zu erleben.
Das ist natürlich klasse. Also sowas fehlt mir auch noch in meiner Sammlung. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis das dazu kommt. Vorneweg mal, also du bist Biologin und sitzt jetzt auf einem landwirtschaftlichen Betrieb auf Pellworm. Wie kommt man da hin? Also ich meine, Pellworm ist schön, ich war ja selber schon mal da. Wir haben uns ja auch dort schon mal in einem wunderschönen Café getroffen, wo wir fast weggeblasen worden wären, weil es da sehr, sehr windig war. Aber also wie man nach Pellworm kommt, ist klar, rein physisch. Aber wie verschlägt es jemand wie dich dahin, sein Leben dort zu verbringen? War es die Liebe?
Ja, witzige Frage, immer dieses Verschlagen. Ich persönlich glaube ganz, ganz fest, dass wir alle irgendeinen Seelenort in uns haben. Also für mich ist das Meer. So, also ich bin immer irgendwie, komm zu mir und bin bei mir, wenn ich irgendwie am Meer bin. Und bei vielen anderen ist es wahrscheinlich der Wald oder die Berge. Ich glaube, das hat man in sich, egal ob man jetzt aus dem Pott kommt oder was weiß ich, woher kommt. Und wir sind, also so eine ganz typische Ruhrgebietsfamilie, als ich ganz klein war, sind wir immer nach Jüst gefahren, auf die ostfriesischen Inseln. Und dann sind wir einfach eben irgendwann immer nach Pellworm gefahren. Genau. Und dann ist es tatsächlich der Liebe wegen. Ja, bin ich hier hängen geblieben oder verschlagen.
Ja, also verschlagen, es hört sich ja jetzt als Charaktereigenschaft schlimm an, aber ansonsten so wie vom Winde dahin geweht, das hat ja auch was mit Schicksal zu tun, im positiven Sinne. Ne? Also so war das von mir auch zu verstehen. Ich erinnere mich übrigens dran, weil du sagst, das hat man so in sich. Wir waren als Familie damals, also ich habe gerade noch drei Geschwister, kinderreich, da gab es sowas, das nannte sich Sozialwerk, also irgendwie von den Beamten in den Bundesministerien in Bonn und Sozialwerksheim so. Und das gab es unter anderem auch auf Sylt, also von daher, das ist jetzt nicht ganz so weit weg. List, das kann man sich ja normalerweise gar nicht leisten, aber so im Jugendherbergsstil, da geht das. Also wir waren früher auch öfter am Meer und ich weiß, wenn wir zurückgefahren sind, dann habe ich geheult wie ein Schlosshund, ne, weil ich am Meer bleiben wollte. Und da kommt mir gerade die Aussage in den Sinn, ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht weißt du das zufällig, dass der Salzgehalt der Tränen ungefähr so ist wie der Salzgehalt des Meeres. Stimmt das? Weißt du das zufällig?
Oh, das weiß ich nicht, aber das hört sich jetzt sehr, sehr schön an. Nee, das weiß ich nicht, aber das könnte ich gleich mal ausprobieren.
Ja, aber bitte nicht weinen. Ja, aber ich finde das von der Idee her einfach cool. Aber ich glaube sogar, es stimmt. Also, aber ich müsste es auch nochmal nachgucken. Und wenn es nicht stimmt, ist es zumindest eine schöne Geschichte. Aber sagen wir mal, also wie wir jetzt übereinander gestolpert sind, also bei dem Café, ich weiß gar nicht mehr, wie ist es dazu gekommen, dass wir zusammen im Café saßen. Also gut, ich war beim Ehepaar Schulze-Kossak, das sind meine Agenten, und die haben mich in dieses Café ausgeführt. Wie bist du dazu gekommen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr.
Über deine Agenten, die mich dazu geführt
haben. Ah, okay, die haben das mal wieder alles eingefädelt. Okay, alles klar. Aber der Anlass natürlich für unser Gespräch, ist die Klimaklage. Da war deine Tochter involviert, aber logischerweise natürlich eure Familie. Ne? Also es ist ja insgesamt auch von klagenden Familien die Rede gewesen und ihr seid eines der Gesichter der Klimaklage. Ne?
Genau, es gibt da ja zwei Klagen eigentlich oder beziehungsweise es ist eine Klage und eine Verfassungsbeschwerde. Also wir alle als Familie haben mit zwei anderen Familien eine Klage durchgezogen und waren in Berlin vor dem Verwaltungsgericht und sind da letztendlich gescheitert, weil es das deutsche Klimaschutzgesetz da noch nicht gab. Das ist kurz danach erst rausgekommen. Wir haben sozusagen nur gegen Kabinettsbeschlüsse geklagt, die keine rechtliche Außenwirkung haben. Und daraufhin haben letztendlich hat die junge Generation beschlossen, dass das nicht alles sein kann. Und unsere sehr engagierte Rechtsanwältin, die wirklich auch mit Herzblut dafür brennt, hat dann gesagt so, nee, das funktioniert nicht, das müssen wir irgendwie hinbekommen. Und dann quasi hat die junge Generation aufgrund des deutschen Klimaschutzgesetzes eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Und die ist jetzt ja, da gibt es ja ganz viele Adjektive, epochal in Teilen erfolgreich gewesen und hat wirklich kurz mal wenigstens das Land wachgerüttelt, sagen wir es mal so.
Ja, und da kann man, also ich mich und Millionen andere sicher auch nur ganz herzlich bei euch bedanken, weil das ist unfassbar. Also ich glaube, ihr habt alle auch nicht damit gerechnet, oder? Dass das durchgeht.
Nee, überhaupt nicht. Also als wir in Berlin waren vom Verwaltungsgericht, war ja noch alles vor Corona und in echt. Und das war wirklich sehr, sehr intensiv, dass wir als Familie alle zusammen waren und wirklich, wir hatten also unglaublich viel Pressearbeit, sehr viele persönliche, emotionale Elemente. Wir sind so fortgebildet worden, auch juristisch gesehen haben. Also ich habe damals den Prozess oder den Verhandlungstag auch extrem genossen, weil es wirklich wie so eine fünfstündige Fortbildung war. Und es war wirklich wie so ein, also man war in einer anderen Welt, in so einem Strudel drin und wir waren super gut vorbereitet, hatten für jede Eventualität verschiedenfarbige Karten, was wir danach sagen. Ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt bei der Verfassungsbeschwerde war es eben alles unter Corona, wie bei allen auch. Und wirklich niemand hat damit gerechnet. Es war nur entweder eine gut oder schlecht begründete Ablehnung. Wirklich bis zu dem Morgen, als diese Pressekonferenz schon kam es wirklich erst anderthalb Stunden vorher raus. Und alle saßen vor diesen kleinen Kacheln, haben dicke Backen gemacht und sich zwischendurch angeschrien vor Freude. Sowas.
Und ein paar salzige Tränen vergossen, vermute ich.
Ja, also wir waren wirklich, muss ich ehrlich sagen, ich war, also Sophie und Hannes waren hier und ich war auch unterwegs zum Kartieren. Und eigentlich hat da niemand mit gerechnet und ich bin dann dazugekommen, als Sophie sagte, Mama, komm schnell, irgendwas passiert. Und wir haben dann noch eine halbe Stunde Zeit gehabt, um die Pressekonferenz vorzubereiten. Und der ganze Tag war eigentlich nur ein Strudel. Und wir haben wirklich es gar nicht fassen können und auch noch gar nicht wirklich ja erfassen können. Und erst abends, als ich zufällig mal Tagesschau geguckt habe und dann meine Tochter sah und daraufhin Frau Schulze da angewackelt kam, sage ich jetzt mal ein bisschen frech, da war mir klar, oh, es ist wirklich was Epochales passiert.
Ja, vor allem.
Es hat lange gedauert.
Ich muss sagen, also ich bin ja grundsätzlich ein Optimist, aber mit sowas habe ich auch nicht gerechnet, weil jetzt kippen ja ganz viele Dinge. Der Kohleausstieg 2038, da glaubt ja keiner mehr, dass dann erst das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet wird. Also ich persönlich vermute eher Richtung 2030. Es wird so viel angeschoben, angerollt für die Industrie, für die Politik, dass ich natürlich ein bisschen frech fand, dass sich jetzt alle vorne dran stellen und sagen, ja klar, das haben wir immer schon gewollt. Guck, dass das Gericht uns jetzt mal in den Hintern tritt, wo man sagt, naja, aber die treten euch ja nur in den Hintern, weil ihr eure Hausaufgaben nicht gemacht habt. Das wäre so, ja, wie wenn man in der Schule früher eine 5 bekommen hätte oder eine 6 und sagt, super, gut, dass ich mal ein bisschen Motivation bekomme von der Lehrerin oder vom Lehrer, das habe ich jetzt gebraucht, das tut mir richtig gut, vielen Dank, das wollte ich hier sowieso, ist natürlich völliger Quatsch, ne? Also das fand ich schon frech, weil letztendlich hat das Bundesverfassungsgericht ja gesagt, ihr gefährdet die Zukunft der nächsten Generation, indem ihr euch auf die faule Haut legt und Sachen verbratet, die ihr eigentlich gar nicht verbraten dürft, ne? Also das ist einfach ein Griff in die Schatztruhe der nächsten Generation, was juristisch unzulässig ist. Und das ist ja eigentlich die Höchststrafe für Politikerinnen und Politiker, oder?
Ja, das sehe ich genauso wie du. Also es ist ja wirklich ein totaler Schlag ins Gesicht und ein Tritt in den Hintern. Und man dafür wird sich dann noch bedankt. Das ist schon wirklich ad absurd. Also kann man gar nichts, fällt einem wirklich gar nichts mehr zu ein. Und genau das war letztendlich für mich auch wirklich das Besondere oder das Epochale an diesem Beschluss des Verfassungsgerichtes, dass sozusagen wir alle, also jetzt mal nicht nur auf die Politik geschoben, sondern wir alle uns eben nicht die Freiheiten herausnehmen können, so zu leben, wie wir wollen, sondern dass das eben, das, was wir tun, die Freiheiten, die wir genießen, geht auf Kosten der Freiheiten unserer Kinder. Und das finde ich eben, das muss man sich eigentlich wirklich mal klar machen. Und also wenn ich ehrlich bin, Peter, ist das so, dass wir das eine Woche oder so waren, war das, hat das ein unglaubliches Empowerment gegeben und auch selbst vor diesen Kacheln zu sitzen und mit diesen Menschen zu feiern, mit denen wir da gekämpft haben. Aber dann die Reaktion der Politik zu sehen, war jetzt, ich glaube, dass Sophie das oder dass die Kinder das nicht so krass empfunden haben, aber für mich war das dann echt ein tiefer Fall auch oder ein freier Fall ins tiefe Loch, weil ich irgendwie dachte, also erstens kann es nicht sein, dass all die Dinge in den Schubladen liegen und tatsächlich nur will, also wirklich nicht, also dass es niemand wollte, es umzusetzen, dass es wirklich nur was mit Wollen zu tun hat und dann eben die Sache ist, okay, jetzt haben wir geklagt oder wir haben Erfolg, aber passiert wirklich genug? Also wird wirklich genug umgesetzt oder ist es auch möglich, die Dinge umzusetzen? Und wie bekommen wir einfach die Gesellschaft mit? Das ist für mich entscheidend und sehr schwierig.
Ja, und ist, wie du sagst, die Pläne lagen in den Schubladen. Klar, da hat das Umweltministerium, konnte sich nicht gegen das Landwirtschafts- und Wirtschaftsministerium durchsetzen, ne? Und jetzt stellen sich alle vorne dran. Natürlich wegen der Wahl im September, muss man auch ehrlich sagen. Also wenn das jetzt das erste Jahr der neuen Bundesregierung, der aktuellen Bundesregierung gewesen wäre, glaube ich, wäre die Reaktion vielleicht ein bisschen verhaltener ausgefallen. Aber nichtsdestotrotz, da gab es ja parallel dazu das Urteil in den Niederlanden gegen den Shell-Konzern, wo ich dachte, wow, es setzt sich was in Bewegung. Und alle, die jetzt weiter auf Kosten der nächsten Generation leben, die kriegen es jetzt einfach diktiert. Und das ist ja keine Einschränkung, das muss man ja ganz klar sagen. Also nur ganz drastisch ausgedrückt, wenn ein Pellworm absäuft, das ist eine Einschränkung. Wenn es erhalten bleibt, ist das ja ein Gewinn. Und insofern gewinnt ja auch unsere Generation. Also wir haben ja alle kein Interesse dran, weitere Hiobsbotschaften wie zum Beispiel aus den USA oder Vancouver, wo die Temperaturen in der Umgebung bis 50 Grad hatten, wo man sagt, das ist doch nichts, was wir wollen. Und das droht uns ja hier auch. Also es ist ja nicht nur das Wasser, was euch dann bis zum Hals steht. Das ist, glaube ich, euer größtes Problem in Zukunft, aber nicht nur. Ne? Sondern, dass es hier einfach so heiß wird andernorts. Ich meine, das ist ja Salzwasser, aber das Süßwasser geht ja auch in Deutschland mittlerweile regional zur Neige. Und das sind alles Dinge, wo man sagt, ey, das wollen wir gerne behalten. Es geht ja auch um die Dinge, die unsere Generation behalten möchte.
Ja, auf jeden Fall bin ich total bei dir. Also ich bin eben echt ein grundweg positiver und optimistischer Mensch. Und mich hat dieses, also sonst hätte ich auch nicht geklagt oder wir hätten uns da nicht, sonst hätten wir da nicht so viel Kraft und Energie reingesteckt und auch mit so viel Herzblut versucht, einfach mal wirklich ein bisschen dicker mal aufzutragen. Aber was mir einfach klar wird, ist, dass wir, also wirklich jeder Einzelne von uns kann es, muss es ändern, muss sich ändern oder auch vielleicht seinen Lebensstil ändern. Das kann man immer wieder sagen, ne? Wir alle können mit vielen kleinen Schritten, das wissen wir alle, an vielen kleinen Orten ganz, ganz viel bewegen. Sonst würdest du nicht Projekte in deinem Wald starten und ich würde hier nicht mit Herzblut für Naturschutz kämpfen. Aber die Frage für mich ist eben, wenn man, also diese Klagen oder Verfassungsbeschwerden sind ein Weg, wenn die Politik eben wirklich einfach permanentes aussitzt. Aber wie bekommen wir es denn hin? Das ist so auch wirklich meine große Frage, die ich, wenn ich reden darf, frage. Wie bekommen wir es hin, dass man eben nicht als Verbots- oder Partei oder als Verbotsmensch dargestellt wird oder verzichten muss und diese ganzen Begriffe? Wie bekommen wir es gesellschaftlich hin, dass die Menschen erkennen, das kann es nicht sein, mit drei SUVs im Hamburger Stadtrand zu leben, so ohne den Menschen was vorschreiben zu wollen. Weißt du, das ist so schwer, finde ich. Es ist so offensichtlich, dass wir alle das nicht wollen. Wir wollen nicht, dass die Wälder sterben, wenn es so heiß wird. Wir wollen nicht, dass das Grundwasser versiegt. Wir wollen hier nicht absaufen. Aber Leute, dann reißt das Ruder jetzt rum. Und was ist, wenn die Politik es wieder nicht hinkriegt? Was machen wir dann? Das ist so für mich die Frage, ja, also was passiert dann? Das ist
Also ich glaube, es geht ganz viel über Emotionen. Im Moment definieren wir Glück über materielle Dinge. Das ist so, das will ich gar nicht kritisieren, ist bei mir auch so. Ne? Also ich finde es auch schön, wenn ich einige Sachen habe, die ich machen kann, neue Computer und so weiter und so fort. Ne? Also möchte ich mich gar nicht von freisprechen. Ich glaube, es ist momentan schon ein Wandel im Gange. Der wird übrigens auch kritisiert, dass Öko hip ist. Und das ist ja genau der Punkt. Also ich finde, wenn Öko aus der verstaubten Ecke rauskommt, Öko kann auch modern sein, ja, und das kostet dann auch was. Aber das heißt ja auch, dass man damit Geld verdienen kann. Wenn man zum Beispiel auf Pellworm, sagen wir mal, Vogelbeobachtungstouren macht, Ja, das kann ja schöner sein, als das neueste Handy zu kaufen. Und das kostet dann aber vielleicht auch, wenn man das für eine Woche macht, was heißt vielleicht, dann kostet es sicher sogar auch so viel. Und das ist immer stärker im Kommen. Das wird eben kritisiert, Bio ist teurer, das kann sich nicht jeder leisten und so weiter und so fort. Das wiederum wäre eine Frage der Politik, dass man Subventionen anders verteilt. Das ist ein Riesenfass, das will ich auch gar nicht jetzt aufmachen, wobei euch das ja direkt betrifft. Ne? Das sind ja Steuerungs...
Können wir gerne aufmachen.
Okay, dann machen wir es mal kurz auf. Also wir sehen es gerade im Wald. Der Wald hinkt der Landwirtschaft ja immer ein bisschen hinterher, wobei das nicht so ganz stimmt. Vor 300 Jahren, als der von Karlowitz diese Nachhaltigkeit eingeführt hat, der hat ja nur eine klassisch konventionelle landwirtschaftliche Methode in den Wald eingeführt. Die meisten Leute denken, das war der erste Öko, das war aber nicht. Das war der erste konventionelle Waldlandwirt, der gesagt hat, wir bauen jetzt Wald in Feldern an und dann kann uns nichts passieren, weil Felder kann ich besser kalkulieren als wilden Wald. Und der hat eine reine Mengennachhaltigkeit festgelegt und seitdem baut Forstwirtschaft Bäume an wie Getreide. So kann man das sagen, das sieht man ja auch überall. Und jetzt, da kommen wir zu den aktuellen Sachen, sagt Forstwirtschaft, hey, jetzt halten wir auch die Hand so auf wie Landwirtschaft, der erste Geldsegen ist ja geflossen, in einer Größenordnung, die den Ertrag aus Holz bei weitem übersteigt. Das heißt, was ich produziere, spielt fast keine Rolle mehr. Also das war jetzt eine Einmalzahlung, 100 bzw. 120 Euro pro Hektar und das hätte man jetzt gerne jährlich. Daran bohren die gerade. Und dann sind wir genau da, wo ihr mit den landwirtschaftlichen Betrieben auch seid. Das spielt nämlich keine Rolle, was die Waldbesitzenden mit dem Geld machen. Die können davon in Urlaub fliegen oder sonst irgendwas. Es ist an nichts gebunden, außer an extrem lasche Waldbaustandards, die von Organisationen wie PEFC und FSC zertifiziert werden. Das kostet nicht viel. Das sind auch keine echten großen Kontrollen und man muss sich auch nicht großartig umstellen. So, also es ist ein sehr lascher Standard, den man einhalten muss und dann kann man mit dem Geld machen, was man möchte. Ne? Und dann sind wir genau bei der konventionellen Landwirtschaft. Das ist gerade das Beschreiben der Forstlobby. Und da genau in dem Boot sitzt ihr ja mit eurem Betrieb auch. Ne?
Genau, das kann es ja wirklich nicht sein. Also wir haben ja, das darf eben auch eigentlich nicht passieren, weil man seiner Landwirtschaft ja sieht, guckt nach Europa, Brüssel, was da entschieden wird mit den beiden Säulen. Also letztendlich, finde ich, muss es eben, verstehe ich auch gar nicht, warum zum Beispiel man Bioprodukte besonders kennzeichnen muss. Eigentlich muss das genau andersrum sein, weißt du, ohne das in irgendeiner Weise jetzt werten zu wollen. Aber das Normale sind die biologisch erzeugten Sachen und das andere müsste gekennzeichnet werden. Es muss, und auch diese Tierhalte oder Tierwohllabel, da bin ich immer so ein bisschen fassungslos. Gut, Aldi und Lidl rauschen jetzt voraus, Schweinehaltung, ne, soll nur noch ab 3, also Haltungsform 3 erlaubt sein.
Und das heißt jetzt nur mal ganz kurz, Haltungsform 3, wenn ich richtig informiert bin, ist das wie viel Quadratmeter bekommt das Schwein dann mehr?
Das weiß ich, quadratmetermäßig weiß ich nicht, aber das wäre schon echt ein Schritt. Ja. Also es wäre schon wirklich ein Schritt, weil es auch um Außenhaltung geht und ich weiß nicht, ob Kastenstand da noch erlaubt ist oder also zumindest würde es wirklich auch für die Landwirte jetzt in der Planungssicherheit bedeuten, dass sie tatsächlich auch ihre Ställe umbauen müssen. So. Also da kommen jetzt ja so langsam Sachen in Bewegung, aber genau, was ich eben eigentlich nicht verstehe, ist, warum Naturschutz oder Natur oder auch Waldschutz oder ökologische Belange werden einfach. Dafür gibt es keine Lobbyen, werden nie berücksichtigt. Das finde ich so krass. Und was du gerade meintest mit dem materiellen Ding und dem Glück, das ist eben genau das, was natürlich bin ich jetzt kein Übermensch, ich sehe das genauso wie du, dass man sich auch an materiellen Dingen erfreut. Aber ich glaube, wenn die Menschen die Fähigkeit wiederbekommen, in sich selbst hineinzuhören und du fragst, die Menschen, die vor dir sind, macht mal die Augen zu und beschreib mir, wo euer Lieblingsort ist. Dann sind es immer Orte, ich schwöre, dass es bei fast 90% der Menschen Orte sind, die in irgendeiner Form mit Natur verbunden sind. Also sei es eine Kindheitserinnerung oder ein Walderlebnis oder im Watt zu sein oder auch nur mal an irgendeinem Park in einer großen Stadt. Ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Und ich finde, dass wir das versuchen müssen, auch mehr zu kommunizieren, das macht uns glücklich. Und wir Menschen brauchen die Natur nicht andersrum. Das müssen wir viel mehr kommunizieren, glaube ich.
Da gibt es ja einen ganzen Staat, der das macht. Bhutan mit dem Bruttonationalglück. Finde ich super cool. Und jetzt denkt man mal, ja, die können das da machen. Das geht bei uns nicht. Doch, das geht bei uns auch. Das würde natürlich Umstellungen erfordern. Aber wir müssen uns ja sowieso umstellen. Also wir wissen ja alle, dass es riesen Umstellung, also Umstellung, nicht Verschlechterung, Umstellung gibt. Und die Menschen sind halt Gewohnheitstiere. Und wenn wir auf einmal andere Energieformen haben oder mehr Fahrrad fahren, ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, Innenstädte individualverkehrsfrei zu machen und dann kostenlosen öffentlichen Nahverkehr, rollen zu lassen und die frei werdenden Flächen wieder zu begrünen oder mit preiswerterem Wohnraum auszustatten und so weiter. Da gibt es tolle, tolle Sachen. Also das müssen alles keine Verluste sein, aber es sind Umstellungen. Also ich erinnere mich zum Beispiel dran, als die ersten Fußgängerzonen aufkamen, da hat der Einzelhandel ja geschrien, das macht uns kaputt, wenn vor unseren Geschäften keiner mehr parken kann. Ich glaube, auf die Idee käme jetzt keiner mehr, weil das sind die attraktivsten Einkaufsstraßen. Das ist ja Fußgängerzone, da weiß man so, ah, hier ballt sich alles, da wollen alle hin, weil da gehen die Leute nämlich entspannt einkaufen. Und wenn man so leben könnte, wie man in Fußgängerzonen einkauft, das wäre doch für die Städte zum Beispiel super klasse. Und auf dem Land muss ich sagen, wenn Landwirtschaft eben wieder mehr zu traditionelleren Formen kommt. Das, man denkt ja immer, das ist unproduktiver. Ja, stimmt, da kommt unter Umständen pro Quadratmeter, das weißt du viel besser, ein etwas geringerer Ertrag raus. Aber gut, dann würde Deutschland eben kein Schweinefleisch mehr nach China exportieren. Ist ja auch nicht schlimm.
Nee, also ich bin da total bei dir. Die ganzen Prozesse sind natürlich irre komplex und mir ist auch schon echt oft gesagt worden, ja, so einfach wie du denkst, so einfach ist es nicht. Nee, das wissen wir beide, dass es nicht so einfach ist. Aber andererseits denke ich immer, aber es kann auch nicht immer so schwer sein. Also wo ist das Problem, dass wir brauchen Mut für Umstellung, wie du gerade schon sagtest, oder für eine Veränderung. Und das finde ich zum Beispiel so eigentlich ein bisschen krass, dass gerade auch so in der Landwirtschaft, das ist ja eigentlich ein Berufsstand, der mit immer schon mit extremen Veränderungen umstellen leben musste und sich anpassen musste, sich verändern musste. Und aber das so unglaublich zäh ist, jetzt nach progressiv nach vorne zu gucken und zu erkennen, okay, so kann es eben wirklich einfach nicht weitergehen. Und nicht immer nur alle anderen sind schuld, sondern wir müssen uns einfach mal in die eigene Nase fassen. So einfach ist es. Wir können ja unsere Ökosysteme nicht nur über Naturschutzflächen retten, sondern wir brauchen die Landwirtschaft dafür. Und es muss eben einfach möglich sein, das positiver zu bewerten, darüber zu reden und nicht immer nur davon zu reden, jetzt können wir nicht mehr für den Weltmarkt produzieren und dies und das. Ist einfach, glaube ich, auch nicht wahr. Wenn man, was mir zum Beispiel auch an Pellworm dann manchmal wirklich fehlt, ist so, dass auch der Stolz für die eigenen Produkte, weißt du, wir sind hier umgeben von, ich weiß nicht, wie viele tausend Schafen und Rindern, alles ist hier voll, du warst hier, du weißt, wie es aussieht, es sieht sehr idyllisch aus und trotzdem gehst du einkaufen und da ist tatsächlich argentinisches Hüftsteak und neuseeländisches Lammfleisch und dann weiß ich, dass wir echt noch dicke Bretter bohren müssen, dass irgendwas grundlegend falsch läuft.
Ja, und also ich war ja auf Pellworm, ist wirklich eine wunderschöne Insel, kann ich nur empfehlen. Und da ist mir das aber tatsächlich auch aufgefallen, ne? Man sagt, also auch da wird ja noch einiges an konventioneller Landwirtschaft gemacht und in Wahrheit ist ja der echte Schatz dort Tourismus. Und wenn man das eben mit einer inselkompatiblen, und zwar dauerhaft kompatiblen Landwirtschaft kombiniert, dann bist du ja genau da, wo du es gerade gesagt hast. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, nur aber so als Tourist von außen, bin ich Vegetarier, aber ich habe die Speisekarte gelesen, und da steht Graugans-Wurst drauf und gleichzeitig kommen die Leute zum Vogel beobachten. Ne? Das beißt dich so ein bisschen. Also da ist, glaube ich, noch relativ viel Entwicklungspotenzial auf der Insel, also im positiven Sinne. Wie gesagt, nach wie vor, es gibt tolle Angebote, auch jetzt schon, gar keine Frage. Aber der echte Schatz, und der ist ja gerade optimal zum Heben, weil Leute doch mehr heimatnäher Urlaub machen, weil sie einfach Sorge haben, was passiert da gerade außerhalb, nicht nur wegen Corona. Ich glaube, das wird auch dauerhaft bleiben, dass man mehr ins eigene Land guckt. Und das ist ja auch vor Corona schon, glaube ich, das Haupturlaubsziel der Deutschen gewesen, Deutschland. Also das ist ein Riesenschatz, der da ist. Der wird halt erst teilweise gehoben. Ich glaube, da hat Pellworm noch eine ganz große Zukunft.
Das sehe ich auch. Also da ist noch richtig, richtig viel Potenzial. Und ich glaube auch, dass viele noch weit weg davon sind, es überhaupt als Schatz zu sehen. Also mein Herz schlägt natürlich auch ganz, ganz krass für den Naturschutz. Ich bin eben Biologin und ganz lange auch schon im Wiesenvogelschutz unterwegs. Und deshalb blutet mir im Frühjahr sowieso immer das Herz. Also hier gibt es ja ganz viele große Problemfelder mit Gänsen und eben auch den Wiesenvögeln. Aber ich glaube, dass man das einfach viel, viel mehr in den Vordergrund stellen muss, dass man den Naturtourismus jetzt auch vielleicht in Anführungszeichen, aber dass man die Menschen da mitnehmen muss und dass man sie sensibilisieren muss für diese ganzen Probleme, die wir haben, oder aber eben auch für die Lösung und dafür, dass es nicht zu spät ist, dass wir noch was retten können und dass man ihnen zeigt, wie schön es ist. Also wirklich, bei mir ist das so, wenn ich im Frühjahr die erste Schwalbe sehe, die ankommt, dann freue ich mich. Ich begrüße die und denke, meine Güte, wo kommst du her? Was hast du alles erlebt und du hast es geschafft. Das kann vielleicht ein bisschen albern klingen, aber nein, ich freue mich da wirklich sehr drüber. Und genauso geht es mir, wenn ich die ersten Uferschnepfenküken sehe und weiß, ich habe es geschafft, sie zu retten, dann freue ich mich riesig. Also da, manchmal, ja, das ist einfach so. Und ich glaube, dass man so eine Begeisterung oder vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Naturgefühl den Menschen näher bringen muss. Das macht ihr ja auf jeden Fall schon bei euch im Wald total. Und das muss man hier, könnte man das immens ausbauen. Das ist einmal, ist es eben auf der Insel und auch in dem Wattenmeer drumherum. Das ist eben unglaublich beeindruckend und imposant. Und man wird demütig, wenn man im Watt unterwegs ist und sich wirklich mal klar macht, was sind wir denn eigentlich? Und das, also mir tut es gut. Wenn es nicht nach einmal, dann muss man die Menschen eben 10-mal mit ins Watt nehmen, damit sie das fühlen.
Was, so ist mein Plan. Ja, also das ist ja quasi der, ich will nicht sagen Hauptbestandteil, aber das ist das Typische eurer Natur, wenn Leute rauskommen, was Pelvom vom Festland unterscheidet, ist natürlich das Wattenmeer, gar keine Frage. Aber da will ich jetzt gar keinen Ausflug hinmachen, sondern umgekehrt auf die Insel. Ich gucke natürlich als Förster immer auf Bäume. Ne? Und als wir da übernachtet haben, war wie gesagt sehr, sehr stürmisch und es waren in dieser Pension ringsrum standen Pappeln. Das rauschte da durch und durch. Und ich stelle mir dann immer die Frage, warum gibt es auf Pelvom eigentlich nicht mehr Bäume? Also es ist sehr rau, gar keine Frage. Und die werden eine bestimmte Höhe nicht überschreiten, weil sonst kippen sie um. Eure Stürme sind ja dann doch ein bisschen heftiger als hier bei uns in der Eifel. Aber es könnten doch durchaus ein paar mehr Bäume auf Pelvom wachsen.
Ja, auf jeden Fall. Also Pappeln ist natürlich auch ein Pioniergewächs. Weiß ich sowieso nicht, was das ja eigentlich macht bei dem Winddruck. Pappeln ist schon, naja, aber Pappeln werden schnell gepflanzt, damit es schnell mal dicht ist, damit man ein bisschen Windschutz hat. Traditionell ist es natürlich, sind wir ja in einem sehr dynamischen Lebensraum und man muss über den Deich gucken, um zu verstehen, warum hier keine Bäume sind, weil wir ja letztendlich auch noch gar nicht so lange den Deich drumherum haben. Die letzte große Mandrinke, über 380 Jahre her, ist viel Zeit, aber letztendlich nicht lange her, wenn man in Baumzeiten rechnet zum Beispiel. Das heißt ja, dass die Landschaft hier eher so ein bisschen wie so eine Polderlandschaft war oder man muss sich das eben also nicht so vorstellen wie jetzt, sondern ohne Deiche ist es eben mehr so eine hallig oder so eine meandrierende Landschaft und deshalb stehen da keine Bäume und werden eben auch wenig gepflanzt. Also die paar Bäume, die hier sind, sind eben auf den Höfen oder mittlerweile eben auch hier so näher Hafen. Aber eigentlich ist es eben eine sehr, sehr offene Landschaft und eine sehr offene Wiesen- und Felderlandschaft, wo letztendlich Bäume so erstmal nichts zu suchen haben, sage ich mal so.
Vielleicht nur ganz gleich Einschub für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Mandrenke, das ist die, das, und das passt jetzt auch natürlich zum Thema Klimawandel. Das war dieser riesige Landverlust durch das war eine Sturmflut, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo wirklich große Landflächen zu Wattenmeer geworden sind und natürlich auch viele Leute ums Leben gekommen sind. Ich glaube, man findet im Wattenmeer immer noch überall Siedlungsreste, also irgendwelche Ziegelspuren oder sonstige Dinge. Also war Pelvom davor eigentlich schon eine Insel oder ist es dann erst zur Insel geworden?
Nee, es war so eine Inselstrand. Also wir sind quasi durch die zweite Mandrenke, also die erste war 1362, die zweite 1634. Dann ist das zerrissen worden. Also dann ist erst Nordstrand, was jetzt ans Festland angeschlossen ist, und Pelvom getrennt worden und Nordstrandischmoor auch sozusagen weggerissen worden. Also es gibt eine ganz schöne Karte, wo das vorher eben eine große Inselstrand war und nach dieser Mandrenke, danach gab es die Insel Pelvom als Strand und Nordstrandischmoor jetzt als Tallig. Also das muss man sich auch mal bewusst machen, dass was wirklich auch in diesem Lebensraum eigentlich passiert ist bisher und mit welchen Geschwindigkeiten es aber jetzt eben die Veränderungen passieren. Und ich bin aber nochmal, auf deine Bäume zurückzukommen, natürlich kann ich auch nur jeden ermutigen, Bäume zu pflanzen, auch hier. Man muss das letztendlich aber immer auch ein bisschen im ökologischen Zusammenhang sehen, weil es macht eben einfach auch keinen Sinn, jetzt mal ein bisschen salopp gesagt, überall Bäume zu pflanzen. Ne? Sodass man kann es tun, aber da muss man eben auch wissen, welchen anderen Lebensraum man dabei verliert, sagen wir es mal so.
Vielleicht nochmal gerade zu den Pappeln, die du erwähnt hast. Ich mache gleich mal meine kurze Auszeit raus in den Wald, weil die speziell Zitterpappeln zum Beispiel, die halten viel, viel mehr aus, als man denkt, über Wurzelbrut. Also die bilden ja richtige Büsche. Wir gucken uns das gerade mal an. Ich gehe mal gerade raus und komme gleich wieder rein. Ich bin ja jetzt rausgegangen an die Straße zur Waldakademie und hier steht eine alte Zitterpappel. Ich glaube, man hört sie auch so ein bisschen rauschen hier über mir. Und diese Zitterpappel, die hat sich über die Wiese ausgebreitet, und zwar über ihre Wurzeln. Man sagt ja immer, dass die Wurzel so groß ist wie die Krone. Die Krone, das sind so ungefähr 150 Quadratmeter Fläche, die die Krone einnimmt. Aber die Wurzeln, ich gehe mal hier raus auf die Wiese, die streichen hier, boah, wie weit bin ich jetzt weg? 20 Meter, warte, ich gehe noch ein Stück. 30 Meter weit raus mindestens, und überall kommen kleine Wurzelschösslinge raus. Also kleine Zitterpappeln, man denkt, das wären eigene Bäumchen, aber das sind alles Wurzelaustriebe von dem Baum da hinten, der 30 Meter entfernt ist. Und warum macht die Zitterpappel das, dass sie überall aus ihren Wurzeln auch ganz weit entfernt neue kleine Triebe austreiben lässt? Ganz einfach, die macht sich ihren eigenen Wald. So ein Baum, der steht nicht gerne alleine. Und wenn sonst keiner da ist, dann macht man es halt selber. Man bildet seinen eigenen Wald. Und aus diesen kleinen Trieben werden auch richtige Stämme. Das extremste Beispiel gibt es in den USA, in Oregon. Da steht ein Wald, der heißt Pando. Das sind, glaube ich, so um die 40.000 Stämme, die da aus einem riesigen, über Hunderttausende von Quadratmetern Wurzelsystem ausgetrieben sind. Und dort einen richtigen Wald bilden, der in Wirklichkeit ein Baum ist. Und nach dem Motto, gemeinsam ist man stark, auch wenn man nur sich selbst ist. Man kann als solcher Baum, der einen Wald bildet, ganz vielen Widrigkeiten des Lebens viel, viel besser widerstehen. Insofern passt so eine Zitterpappel doch zu so einer rauen Insel wie Pellworm. Und damit gehen wir wieder zurück zu Silke und dem Interview. So, zurück, Silke. Also wir sehen, Zitterpappeln sind durchaus in der Lage, sich zu organisieren, zur Not einfach als Gebüsch. Also das würde möglicherweise zu Pellworm passen. Und das, was du gerade gesagt hast, dass Flächen verloren gehen. Klar, also ich bin jetzt kein Küstenexperte, ich bin auch kein Biologe. Und das stimmt schon, man sollte den Lebensraum so lassen, wie er ist. Jetzt ist Pellworm grundsätzlich von der Anlage, auch durch den Deich, schon im Prinzip komplett Kulturland. Und wenn man dann die großen konventionellen Agrarflächen darin sieht, ich glaube, das war auch einiges an Maisanbau, das ist natürlich fern von jedem natürlichen Habitat. Da denke ich immer, okay, wenn man da mal so ein kleines Wäldchen mit dazu setzen würde, würde das wahrscheinlich nicht schaden. Aber ich muss zugeben, müssen nicht überall Bäume stehen.
Nee, da bin ich auch bei dir. Also das darf man nicht vergessen. Ne? Wenn wir ein weißes Schaf auf einem grünen Deich sehen, dann ist das keine Natur, sondern wir befinden uns hier in einer reinen Kulturlandschaft. Aber es gibt eben sehr viele Vögel, Wiesenvögel speziell, die einfach Kulturfolger sind. Und dann ist das für mich, sind das schon einfach so ökologische Zusammenhänge, die man berücksichtigen muss. Ich gebe dir da total recht, aber es bringt, würde, also weißt du, man könnte ja auch sagen, okay, wir haben jetzt echt die Nase voll, auch von diesem ganzen Gänsefraß, der hier den Landwirten ja ein bisschen die Lebensgrundlage raubt, dann machen wir doch mal einfach Obstbäume flächendeckend auf Pellworm oder pflanzt jetzt mal einen Wald an. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, ne? Das kann man machen, so meine ich das. Ich bin da voll bei dir. Natürlich kann man überall Bäume pflanzen, nur man muss eben wissen, was man dann dabei verliert. So ist es eben einfach im Naturschutz. Man kann alles schützen, man muss sich nur einfach immer ganz klar über das Ziel sein. Wenn ich Wiesenvögel schützen will, dann muss ich gucken, dass die Landschaft offen bleibt, ne? Wenn ich aber Bäume pflanzen möchte und die Ökologie eines Waldes schaffen oder schützen möchte, dann ist das auch okay. Ne? Man muss sich nur darüber im Klaren sein. Das finde ich wichtig. Und da glaube ich, muss man den Menschen vielleicht auch noch ein bisschen mehr Input geben.
Ja, genau. Und wenn das Tourismus ist, also ich bin ja eigentlich ein Fan, ich bin ja noch nicht mal so ein Fan von Bäume pflanzen, sondern von Natur selber entscheiden lassen, was sie an der Stelle möchte. Gibt es solche Stellen auf Pellworm, dass man ausreichend groß, also damit meine ich nicht so Hektar groß, sondern vielleicht 50, 100 Hektar am Stück irgendeine Fläche, wo Natur wirklich komplett selber machen darf. Gibt es das?
Nee, leider gar nicht. Also ich bin da, fragst du gerade die Richtige. Ich finde das immer so, dass Pellworm hat so eine krasse grüne Außenwirkung jetzt, unabhängig von der Partei, sondern alles, wir wollen Biosphäre werden, wir sind im Nationalpark und wir haben dies und das, wir sind toll bei den Energiethemen und alles ist toll, wir haben ökologische Landwirtschaft. Aber Naturschutz findet auf dieser Insel aus meiner Sicht eben einfach nicht oder fast nicht statt. Es gibt keine einzige Naturschutzfläche, es gibt kein FFH-Gebiet, keine Natura 2000, es gibt nichts, keine Flächen, die wirklich mal, wo ich sagen könnte, okay, da wäre mal die Chance, für die Natur Luft zu holen oder einfach auch mal eine sukzessive Fläche sich entwickeln zu lassen, gibt es eben auch überhaupt gar nicht. Das ist total spannend, finde ich auch. Einfach mal gucken, was passiert denn. Ja, da werden natürlich irgendwann Sträucher und Bäume wachsen und es werden windresistente Arten sein, logischerweise. Aber sowas gibt es eben nicht. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Aber da bräuchte ich wahrscheinlich mehr, ein bisschen mehr People-Power hier hinter mir.
Ja gut, es ist vielleicht auch eine Frage der Finanzierung. Also ich kann das schon verstehen. Also sagen wir mal, ihr habt ja konventionelle Landwirtschaft dort. Und solange die Subventionen so laufen, dass man sich das leisten kann oder dass das attraktiv ist, kann ich die Leute irgendwo verstehen. Also ich meine, ich kann sie in dem Sinne nicht verstehen, dass ich sage, das würde mir in der Seele wehtun. Aber das ist ein Geschäft, okay, das ist zumindest legal. Wenn man das aber umleiten würde, wenn man sagen würde, dafür gibt es Geld, und zwar ausreichend, dass man seine Flächen einfach mal verwildern lässt. Und verwildern muss ja gar nicht heißen, dass das verbuscht oder unzugänglich wird oder auch ökologisch unattraktiv, sondern ganz im Gegenteil. Und vielleicht wachsen da auch keine Bäume. Das würde man dann halt einfach mal sehen. Ne? Und auch das würde ich sehr entspannt sehen. Da fehlen natürlich dann, da würde wahrscheinlich irgendeine Form von Extensivbeweidung stattfinden, die im Übrigen auch durch Arten passieren könnte, die es früher dort gegeben hat. Jetzt weiß ich nicht genau, ob Elche bis in diesen Küstenbereich vorgekommen sind, ganz ursprünglich. Keine Ahnung, weiß ich nicht, was dort auftreten wird. Das sind übrigens auch Tierarten, die man ja, ich sag mal, auch bewirtschaften könnte. Es gibt ja ein krasses Gegenbeispiel, wo es überhaupt nicht funktioniert. Das ist dieses, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, in den Niederlanden, Ostfadersplatzen oder wie das heißt, da hat man Konix ausgesetzt. Das sind Hauspferde, die so ein bisschen aussehen, als wenn Wildpferdeblut drin ist. Ist aber, glaube ich, kein Tropfen mehr Wildpferdeblut drin als bei allen anderen Haustierrassen. Man hat, glaube ich, Dammhirsche ausgesetzt und alles mögliche andere noch. Und die Tiere verhungern nun zu Hunderten, weil sie die Insel einfach kaputt fressen und im Endeffekt dann spätestens im Spätwinter das Futter ausgeht. Das sind also ganz, ganz hässliche Bilder. Kann man im Internet recherchieren. Also so funktioniert natürlich die Natur nicht. Also das auf einer Insel ist das immer, ist es schwierig. Ich glaube, ganz Pellworm wäre zu klein, um eine natürliche Pflanzenfresserpopulation da drüber gehen zu lassen. Aber es wäre gar nicht erforderlich. Mir geht es darum, ich sehe das immer aus touristischen Augen, die Leute, die zu euch kommen, die kommen ja nicht zum Baden. Das kann man auf Pellworm nicht so gut. Das muss, also find, ja, also sagen wir mal, ich persönlich, also zumindest bei Ebbe nicht. dann muss man zum Meer ein bisschen laufen. Und also es ist zumindest Geschmackssache, aber das ist ja gar nicht euer großer Vorteil. Euer großer Vorteil ist, dass ihr irre viel Wattenmeer habt, dass ihr Seevögel habt, dass ihr Brutvögel habt. Ich glaube, Seeadler habt ihr jetzt ein erstes Brutpaar, oder? Also tolle Sachen, die man da machen kann. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es kommen vielleicht nicht so sehr Badetouristen als vielmehr Naturfreunde zu euch raus. Und dann wäre es natürlich cool, wenn man das unterstützen würde, auch mit privaten Flächen, die entweder staatlich das subventioniert machen oder, das kann man ja auch selber refinanzieren, über einen entsprechenden Tourismus. Das müssen aber mehrere Leute zusammen machen. Ne? Also nur mal so hingesagt, ihr mit eurem vorbildlichen landwirtschaftlichen Betrieb würdet Flächen dafür zur Verfügung stellen. Da wäre es mir natürlich lieber, es würden die konventionellen Kollegen machen. Aber nur mal angenommen, es macht jemand, da partizipieren ja alle davon. Die Pensionen, die Hotels, also es müsste eine Gemeinschaftsaktion machen. Und dann sind wir bei deinem Thema, es braucht noch ein bisschen People Power auf der Insel, um sich da so solchen Sachen zusammenzuschließen.
Ja, finde ich total gut, deine ganzen progressiven Ideen, da brenne ich auch für. Und ich kann natürlich die Landwirtschaft und die Landwirte verstehen. Also natürlich kann ich beide Seiten immer sehr, sehr gut verstehen. Aber, und du hast es genauso angesprochen, dass es natürlich über die Politik geregelt werden muss. Es muss über Brüssel oder über Bund, Land, muss es andere Anreize geben. Das andere muss, wie du ganz am Anfang schon sagtest, eben nicht immer dieses Verzichtverbot, sondern die Umstellung muss eben attraktiv sein, so dass man einfach letztendlich sich dabei nicht mehr schlecht fühlt oder mit offenen Armen den Schritt wagt. Aber da sind wir irgendwie noch weit weg von, dass die Leute das erkennen, dass das eine sehr gute Möglichkeit wäre und dass es auch aus meiner Sicht mittlerweile einfach ihre einzige Chance ist. Und Naturtourismus heißt eben nicht, dass man ein paar Gäste hier rumführt und eine kleine ornithologische Wanderung macht, sondern dass man eben auch ein bisschen die Landschaft und die landwirtschaftlichen Flächen verändert und verändern muss. Weißt du, ich habe meine Vision, das mag wahrscheinlich jetzt kein Landwirt hören, aber meine Vision wäre eine Heumilch, ne? Einfach eine Subventionierung der Heumilch. Also Mart erst ab dem 21.06. Es werden Heutrocknungen, Heumilch. Und auf den Milchpackungen, die es dann von Pellworma Milch gibt, da sind dann Wiesenvögel drauf, weil die haben wir damit nämlich geschützt. So, das wäre für mich eine runde Sache. Und Das ist aus meiner Sicht auch fast die einzige Zukunftsperspektive. Und ich glaube nicht, dass wir vielleicht Elche oder Konix brauchen, aber eine extensive Bewirtschaftung kriegst du auch mit seltenen anderen, vielleicht Schafrassen oder Rinderrassen hin. Das ist möglich. Man muss es eben versuchen. Es ist natürlich klar, dass man, ich kann das leicht sagen, so, aber wenn ich davon lebe, denke ich trotzdem, dass die Menschen es versuchen müssen, weil das System, so wie es jetzt ist, kann auf Dauer nicht funktionieren. Es gibt ja schon den Berufsstand der stolzen, eigenständigen, unabhängigen Bauern eigentlich nicht mehr, sondern es ist ja letztendlich schon einfach nur noch ein Geldtropf oder ein Geldregen aus Brüssel. Und da müssen wir auch ran, das müssen wir ändern. Und da sind wir wieder bei der großen Politik,
Der
wo
Punkt
Frau
ist,
Klöckner uns hängen lässt,
ja,
alle.
und der Punkt ist, das wird sich ändern. Also wenn man subventioniert das Grundwasser verseucht, Stichwort Gülle, dann wissen wir alle, Deutschland steht ja schon am Pranger bei der EU, dann wissen wir alle, das hört irgendwann auf. So, und wenn das irgendwann aufhört, dann schwenken alle um. Und es ist halt immer schön, wenn man vorneweg marschiert, dann ist man Leuchtturmprojekt. Dann hat man auch marktwirtschaftlich die besten Chancen, Ökotourismus einzuführen. Und es gab mal ein Buch, ich weiß gar nicht, ob das von, war das von Hannes Jenicke? Wer hinterherläuft, sieht nur Ärsche, ne? So hieß es, glaube ich. Und so ist das. Also, wenn man dann es dann macht, wenn es alle machen per Zwang, ja, dann macht man das mit einem sauertöpfischen Gesicht und dann hat das was von Verbot und so weiter. Und wenn man es freiwillig macht, dann macht man auf sich aufmerksam, dann kommen die Menschen auch. Also, ich kann es nur noch mal auf mich beziehen. Also, ich würde mich super freuen, weil ich bin jemand, ich kann gar nicht lang genug draußen sein. Wenn ich an der Küste bin, ne, Fernglas um. Und wenn man dann noch Leute hat, also das ist das wirklich, was ich liebe. Also wir haben ja unsere Freunde da, Lars und Nadja. Wenn man dann noch mal eine geführte Tour machen kann, zum Beispiel mit dir als Biologin, und du würdest uns aus gebührendem Abstand zeigen, wo die Seeadler brüten. Ne? Man will ja gar nicht dran. Also echte Naturliebhaber wollen ja keine Tiere zum Anfassen, sondern wollen einfach mit dem Fernglas schauen. Ah, der Vogel, den ich da sehe, ist ein Seeadler. Das ist kein Mäusebussard. Ich weiß gar nicht, ob es bei euch überhaupt gibt. Also, dass man das erklärt bekommt, dass man Natur erklärt bekommt, dass man vielleicht ja auch abends zusammensitzt. Ich bin halt nicht der Typ Pauschaltourist. Ich bin lieber mit Einheimischen zusammen, die einem so ein bisschen was erzählen. Dann erzählst du einem nur noch was von der Manndränke. Das ist ja eigentlich ein ganz furchtbarer Begriff, aber es war auch eine furchtbare Sache, die da passiert ist. So ein bisschen die Hintergründe von der Insel und ja, dass man gemeinsam einfach isst, da, mit Produkten von der Insel. Sowas finde ich super cool und das kommt ja auch total.
Ja, ich hoffe das sehr. Also das ist ja wirklich das, was meine Vision oder meine Vision auch für diese Insel und für diese gesamte Region hier oben ist, weil so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Ich bin nur manchmal wahrscheinlich auch einfach zu ungeduldig oder zu, also ich denke so, aber wie lange denn noch, Peter? Warum? Es kann doch nicht noch so
Ja,
lange
aber
dauern
Ungeduld
und
ist gut. Ungeduld ist gut.
das,
Naja, also Geduld haben wir in
ja.
der Politik, das brauchen wir nicht noch privat. Aber also nee, also ich kann das gut verstehen. Ich bin auch so ein Mensch und ich glaube, da das ist ja auch einer der Gründe, warum ihr jetzt auch mit der Klimaklage was erreicht habt, weil man einfach gesagt hat, das reicht.
Ja, genau. Ja, es reicht eben einfach. Und ja, also das war damals in Berlin schon so, dass ich nicht das Gefühl hatte, wir haben wirklich verloren, obwohl das natürlich dann so war. Aber also dieser Prozess auch schon auf der Insel, alleine dadurch, dass wir uns getraut haben, jetzt diese Bundesregierung zu verklagen, damals als Familie mit diesen beiden anderen landwirtschaftlichen Familien, hat damals hier so einen unglaublichen Prozess in Gang gesetzt. Ja, das also auch für mich, so um zu erkennen, okay, wie sehen andere Menschen es, um wieder mal ein bisschen mehr Verständnis dafür zu bekommen, wie andere Menschen es sehen können, aber eben auch einfach in dem man die Themen hier wirklich ganz klar auf den Tisch gebracht hat, Menschen da nicht gezwungen, aber dazu gebracht hat, darüber nachzudenken und darüber zu reden und gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Das sind eben einfach, das waren eben für mich auch große Schritte. Ich habe auch einen Klimatag einer Schule organisiert und eine große Abendveranstaltung in so einem Bürgerhus. Und ich glaube, es ist eben wichtig, auch wenn so wie wir jetzt auf einer Wellenlänge sind und vieles gemeinsam wissen und ähnlich empfinden und auch gleich denken, ist es eben wichtig, trotzdem drüber zu reden. Und gerade mit den Menschen, wo es nicht so wohlfühlblasig ist wie mit uns, sondern wo es unbequem ist, wo man auf Unverständnis stößt, wo man auch einfach belächelt wird oder noch schlimmer. Das ist wichtig, dass man sich mit den Menschen auseinandersetzt und ihnen es immer und immer wieder auch versucht zu erklären und sagt, ja, guck mal, und jetzt, aber im zweiten Fall, die junge Generation hat einen Riesenerfolg reingefahren und ja, solche Dinge sind wichtig und mir gibt es Mut. Manchmal bin ich natürlich auch mutlos, aber mir gibt es Mut, mit Menschen zusammen zu sein, wo man sich gegenseitig befruchtet und sagt, okay, die Zeit ist jetzt, also haut rein, wir wollen es zusammen verändern.
Ja, nee, genau. Und das Das kann ich nur jedem empfehlen, sich für die Umwelt zu engagieren, weil das holt einen eben aus dieser depressiven Stimmung raus. Es ändert sich nichts. Also selbst wenn es schwer ist, das war jetzt ja ein Riesenschritt nach vorne, aber oft sind es ja nur die Kleinen, ne? Und auch nochmal zu der Bevölkerung von Pellworm, das ist ja insgesamt, soweit ich das mitgucke, also Larsen hat ja erzählt, das ja ab und zu, ist da schon eine sehr progressive Grundstimmung da. Und dann kommt natürlich zugute, dass ihr nicht so viele seid, also plus minus 1.000, wenn ich richtig informiert bin oder ich richtig im Kopf
Ja,
habe.
genau.
Das ist so eine Masse, mit der kann man auch ganz gut operieren. Also wenn das so wie Hamburg ist, sagen wir mal, ne, mit weiß ich nicht, wie viel sind es in Hamburg, 2 Millionen Menschen oder was, so plus minus. Da geht das natürlich schlecht, aber mit 1.000 Leuten, da gibt es ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ne, alles sind Insulaner und selbst wenn nicht alle gleich ticken, das macht ja gar nichts. Ich sehe es so wie du auch, da darf es ruhig mal knallen in der Diskussion. Aber die Gesamtrichtung, die lässt sich dann doch insgesamt ein bisschen einfacher beeinflussen, weil die Menschen einfach wissen, wie sie alle davon profitieren. Selbst wenn du das vielleicht ein bisschen anders siehst und manchmal nicht so weit kommst, wie du gerne möchtest.
Ja, ich glaube, das sind dann so die Eigenwahrnehmung oder die Wahrnehmung, wenn man hier lebt, und die Außenwahrnehmung ist ein Unterschied. Und auch nochmal ein Unterschied, glaube ich, so Nadja und Lars, die noch nicht so lange hier leben und auch einfach völlig losgelöst von den landwirtschaftlichen Strukturen sind. So, also das ist, ohne das jetzt so werten zu wollen oder dass ich jetzt hier vielleicht missverstanden werde, aber in der Landwirtschaft sind es eben sehr, sehr also konservative und konventionelle Strukturen immer noch, ne? Also auch wenn wir vielleicht, wenn es anders aussieht, und wenn es sich auch ändert, und ich bin zu ungeduldig, aber es sind eben echt harte Bretter und ganz, ganz alte Strukturen. Und aus meiner Sicht passiert da natürlich zu wenig, weil ich eben Biologin und Naturschützerin bin. Aber nichtsdestotrotz muss man weitermachen. Und auch gerade aus meiner Sicht ist die Landwirtschaft mit einer der größten Faktoren, die grundlegend geändert werden müssen, damit wir was erreichen, damit wir auch die CO2-Ziele erreichen. Das ist diese ganze die Emissionspfade nach unten. Die Reduktion wird nur funktionieren, wenn wir alle Bereiche, alle Sektoren mitnehmen. Und da trägt die Landwirtschaft eben auch ein Riesenpäckchen, was bisher oft einfach verschwiegen wird. Also natürlich muss ich auf die Stahlindustrie gucken und auf alle großen Player, aber die Landwirtschaft ist einer der größten Player dabei.
Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube, die Landwirtschaft ist global sogar der Hauptfaktor für die Treibhausgase, Stichwort Entwaldung, für Rinderhaltung und diese ganzen Dinge. Aber die Landwirtschaft, die müsste doch eigentlich jetzt schon langsam Probleme haben. Deine Tochter, die Sophie, die hat das mal, glaube ich, in einem Spiegel-Interview gesagt, dass Pellworm im Prinzip eine Badewanne ist oder zur Badewanne wird. Also ihr habt außen den großen
Genau.
Deich, der wird auch noch, denke ich, die nächsten Jahrzehnte, ja, aber weiß es nicht, aber es sieht zumindest so aus, als könnte er noch Jahrzehnte halten. Aber ich glaube, das Durchschnittsniveau von Pellworm ist jetzt schon unter Meeresspiegel, oder?
Ja, genau. Also das ist dieser Badewanneneffekt oder Suppenschüssel, den wir immer so schön anführen können, um es dann zu veranschaulichen, ist, dass eben viele Bereiche unter dem Meeresspiegel liegen und wir letztendlich durch unseren Seedeich geschützt sind, aber nicht endlos und auch nicht, ja, also nicht, sage ich mal, ich kann jetzt keine Jahreszahl sagen oder keine Zeitspanne sagen, aber es ist eben natürlich, es ist ein menschliches Bauwerk, was man nicht ewig noch erhöhen kann. Das ist ja logisch. Und dass die Flächen unter dem Meeresspiegel liegen, ist natürlich auch, also bedeutet natürlich, wenn das Wasser über den Deich kommt, haben wir verloren. Aber es ist natürlich auch so, dass die Flächen eben eigentlich feucht sind, dass es eben eigentlich feuchtes Dauergrünland oder feuchtes Grünland ist. Und dass die Bewirtschaftung eben in vielen Bereichen immer gegen an ist, ne? Alles ist entwässert worden, alles wird drainiert, alles wird eben trockengelegt. Und ja, ich sehe das sehr, sehr kritisch und schwierig und denke gerade, dass man in der Richtung viel erreichen könnte. Aber dann muss es eben attraktiv sein, man muss, wie du sagst, da den Tourismus mitnehmen und alternative Dinge anbieten können, die dann passieren und wovon die Menschen eben auch leben können. Nur sie müssen auch bereit sein, das zu ändern. Also die Landwirtschaft, so wie sie jetzt, sage ich mal, in den letzten 50 Jahren hier stattgefunden hat, das wird es nicht mehr geben. Also das wird es zum einen nicht mehr geben, weil sich eben wirklich was verändert hat in der Natur, aber auch weltweit auf dem Markt, und weil wir wirklich auch ein Problem haben mit den weidenden oder mit den durchziehenden Gänsearten, die natürlich einfach unglaublich viel Biomasse wegfressen. Und daraus könnte man letztendlich aber eben auch eine schöne runde Sache machen, wenn man die Gänse mitnehmen würde, diese Problematik mitnehmen würde und den Tourismus mit einbeziehen würde, dann wäre das aus meiner Sicht, gäbe es da super Perspektiven. Aber das muss man den Leuten erstmal aufzeigen und eben auch finanziell attraktiv machen.
Genau. Und so was ich mir noch vorstelle, wenn so Land im Schnitt 1 Meter unter Meeresspiegel liegt, Kommt da nicht Salzwasser von außen ins Grundwasser? Also klar, ich meine, es regnet ordentlich drauf auf die Flächen und dadurch, dass es wie eine Suppenschüssel ist, kann es ja nicht wegfließen, sondern erzeugt auch einen gewissen Druck nach unten, sickert also ein oder bleibt einfach stehen. Aber ich würde immer denken, wenn es mal sehr trocken ist, ist das nicht wie so ein Schwamm und zieht dann von außen Meereswasser rein?
Nee, das glaube ich nicht. Also es sind ja auch ganz, ganz alte, schwere Marschböden. Ne? Das ist ja wirklich sehr, sehr altes Land. Also das ist jetzt nicht so wie die Gießkenninseln, wo das so aufgeschwemmt ist, sondern hier sind eben wirklich sehr, sehr alte Marschböden. Also das wüsste ich jetzt nicht, dass das passiert. Aber diese Entwässerungsprobleme oder was Sophie auch oft in den Interviews gesagt hat, ist, dass eben diese Extreme in welcher Richtung auch immer mehr werden, das ist hier auch so. Ne? Also wenn es diese Starkregenereignisse gibt und wir absaufen, dann saufen wir ab. Aber dann werden wir eben das Wasser nicht mehr los. Wir bekommen sozusagen ein Entwässerungsproblem. Das ist eben, kommt auch noch hinzu. Und das war ja in diesem Horrorwechseljahr 18, 19 so krass, wo wir quasi von einer Regenzeit nahtlos in eine Trockenzeit übergegangen sind. So sage ich das immer. Und solche Ereignisse gab es vielleicht mal früher einmal in 100 Jahren. Jetzt passieren sie aber eben deutlich häufiger in 100 Jahren oder in 10 Jahren eben schon. Das muss man klar machen den Menschen, dass das, wenn wir es aufhalten wollen, ändern wollen, was wir ja eigentlich alle wollen, dann müssen wir aber auch wirklich jetzt handeln. Und jetzt handeln heißt handeln.
Ja, also es ist, also nochmal, es ist, also perspektivisch hat Pellworm eigentlich eine schöne Zukunft, wenn der Meeresspiegel nicht noch um einen Meter steigt. Das ist ja die Prognose zum Ende des Jahrhunderts. Also dann ist, man denkt ja, aber gut, Meter und die Deiche, ich weiß nicht, wie hoch sind die Deiche? 10? Keine Ahnung, wie viel Meter? Acht Meter.
Um 8.
Und da denkt man, okay, dann sind ja auch 7 Meter Luft, aber das ist das Problem, sind ja die Sturmfluten. Ne? Und dann hat man ja einen ganz anderen Wellengang, bei einer entsprechenden Flut einen ganz anderen Anstieg. Das ist ja nur der Durchschnittswert. Und der erzeugt ja in den Extremen ein Vielfaches. Und dann ist es halt, irgendwann läuft es halt drüber.
Ja, genau. Was man, also das ist, finde ich immer, wir sind ja, also natürlich sind wir jetzt ein Beispiel durch die Klagen. Aber was ich eigentlich auch immer sage, ist, dass wir letztendlich ja noch ein wirklich gut gestellt sind, sowieso auf der Nordhalbkugel. Aber auch, wenn du dir die Halligen drumherum anguckst, die haben eben diesen Deich nicht, dieses Bollwerk. Und wenn das tatsächlich so kommen sollte, wie die in dem, noch nicht mal im Worst-Szenario prognostiziert werden, der Meeresspiegelanstieg, dann wird irgendwann die Küste in der Mitte von Schleswig-Holstein sein. Also Bergen-Husen hat dann wahrscheinlich Kutter im Hafen liegen und wir sind alle weg.
Also wie weit ist das aber weg von der Küste? Ich kenne mich da leider nicht so genau aus. Also meinst du?
Nee, ja. Aber wenn er wirklich um einen Meter ansteigt, ja, dann verlagern wir ja den Küstenverlauf um einige Kilometer nach Binnen. Ja. Ne? Und dann gibt es eine komplett andere Küstenlinie hier und wir sind lange weg. Aber bevor wir ernsthaft absaufen in unserer Suppenschüssel oder Badewanne, sind die umliegenden Halligen eben schon lange weg. Und was mich manchmal so ein bisschen auch irritiert, ist, dass immer oft nur der Mensch, also immer der Mensch gesehen wird im Zentrum dieser Probleme. Natürlich, weil wir hier leben, auf den Halligen leben auch Menschen, aber es gibt eben auch einfach kleine Halligen drumherum, die zum Teil bewohnt sind, zum Teil aber auch nicht. Aber wir verlieren eben auch durch die Sommerhochwasser und durch den steigenden Meeresspiegelanstieg, jetzt eben auch schon einfach Arten, die auf diesen Halligen brüten. Also es ist eben jetzt schon so, dass die Natur auch extreme Verluste dadurch hat. Und das wird aus meiner Sicht auch viel zu wenig berücksichtigt. Ne? Brandseeschwalben, Kolonien auf Norderoog, ja, wenn die absaufen, dann sind die weg. So, ne? Das ist, es geht immer oft, natürlich, wir Menschen denken ja logischerweise auch an unsere Art, aber man müsste einfach viel offener und größer ökologischer denken. Es gibt, bevor wir weg sind, sind schon ganz, ganz viele andere Arten eben auch jetzt schon bedroht.
Ja, und wir sitzen, Silke, du und ich praktisch, also sowieso im selben Boot, aber du bist am blauen Meer, ich bin hier im grünen Meer. Wir haben ja im Prinzip dasselbe. Grün. Also unser Anstieg des Meeresspiegels ist sozusagen die auch die konventionelle Forstwirtschaft mit im Verbund mit dem Klimawandel führt dazu, dass wir große, große Waldflächen auch verlieren werden in den nächsten 10 Jahren. Also auch die Waldfläche schrumpft letztendlich so, wie die prognostizierte Landflächenverluste durch den Anstieg des Meeresspiegels. In unserem Fall ist es Klimawandel in Kombination eben mit sehr naturferner Forstwirtschaft. Also es ist überall 5 vor 12, aber umgekehrt gibt es eben auch, und das ist eben das Schöne, es gibt überall Lösungen. Also im Wald heißt es einfach, lass mal selber machen. Das würde jetzt beim Meer natürlich nicht funktionieren. Ja, es würde funktionieren, weil beim Wald ist natürlich nicht die einzige Lösung, lass den Wald mal selber machen, sondern wir vergessen das ganz häufig, dass es geht, ja, gar nicht darum geht, auf welchen Energieträger wir umsteigen, sondern dass wir endlich aufhören, so viel zu verbrauchen. Das ist ja der Punkt. Ne? Und das hilft dem ja. Wald ganz genauso wie eurer Insel, wie den Seevögeln. Das ist eine Binsenweisheit, aber die vergisst man ab und zu, weil wir momentan einfach auf eine andere Energieform umstellen, das Material wechseln, aber den Verbrauch nicht wirklich drosseln.
Genau, das denke ich eben auch, dass das muss noch viel mehr in den Vordergrund gestellt werden. Es nicht darum geht, wo wir jetzt CO2, entlagern, auf Deutsch gesagt, oder was auch immer, welche Form wir finden, um CO2 zu speichern. Wir müssen einfach auch wirklich radikal anfangen, Energie zu sparen. Und das ist natürlich im digitalen Zeitalter, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen, ne? Wo haben wir unsere Kinder hingebracht? Was ist selbstverständlich mittlerweile? Auf welchen Servern reitet man eigentlich rum die ganze Zeit? Aber das ist für mich auch eins der größten Dinge, die man kommunizieren muss, was ja schon vor vielen Jahren auch mal so war, ne? Energiesparlampen und so. Man hat ja Lösungen immer gefunden und wir müssen es jetzt kommunizieren. Wir müssen Energie sparen. Wir werden das nicht schaffen. Wir können nicht die ganze Nordsee vollstellen mit Windkraft. Bitte nicht. Wir können nicht die ganze Landfläche ausweisen für Solar. Das funktioniert eben auch nicht. Also wir müssen eben einfach überlegen, wie wir es schön hinbekommen, dass es nett ist, Energie zu sparen.
Genau. Eine schöne Form von Energiesparen ist zum Beispiel Vögel beobachten. Das verbraucht, da muss man noch nicht mal viel laufen. Also man läuft hin und dann bleibt man eine ganze Zeit lang sitzen. Also in dem Sinne, Silke, vielen Dank für das Gespräch. Ich kann nur jedem empfehlen, mal nach Pellworm zu fahren, ist ja an sich schon ein Erlebnis. Man muss ja mit der Fähre rüber, da hat man schon mal so ein bisschen Seegefühl, kann auf der Überfahrt schon ein paar Seehunde sehen und was da für Vögel rumfliegen, das erzählst du den Leuten dann vielleicht. Also ich kann es nur sehr empfehlen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, kann mich auch nochmal ganz herzlich bedanken dafür, dass ihr mit eurer Familie so viel für uns alle getan habt über die Erwirkung dieses Urteils, was wir alle noch gar nicht abschätzen können in der Tragweite. Ich glaube, das wird noch sehr, sehr häufig der Politik auf die Füße fallen bei Entscheidungen. Ich glaube, das ist in den einzelnen Ressorts noch gar nicht richtig angekommen, was das tatsächlich bedeutet. Also es wird besser in Bezug auf die Richtungsänderung. Thema Klimawandel ist noch lange nicht gut, gar keine Frage, aber es gibt allen Grund zu Optimismus und ein ganz kräftiger Bestandteil davon seid ihr mit eurer Familie. Also in dem Sinne nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Silke, und ich sage einfach mal bis bald mal wieder auf Pellworm.
Ja, vielen, vielen lieben Dank, sage ich auch. Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratis-Ausgabe dazu. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.